Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Preise steigen, die Energiekosten ja auch und wir schauen Sie auf die vor uns liegende kalte Jahreszeit. Viele haben da durchaus große Sorge, dass das Geld etwa fürs Heizen nicht mehr reicht und darum soll es heute auch gehen, um die Inflation und ihre Folgen. Wenn das Geld ohnehin kaum zum Leben reicht, dann sind die aktuellen Preissteigerungen womöglich nicht mehr aufzufangen. Wie schauen Sie auf diese Inflation? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch schreiben, gerne mit Rückrufnummer dann an diese Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Ja, wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen, wo und wie spüren Sie die höheren Preise bei Lebensmitteln, beim Benzin? 00800 4464 4464 wäre, wie gesagt, die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie mit diskutieren möchten. Und mit dabei ist heute Alexander Krivolutzki, er ist Professor für Makroökonomie an der FU Berlin und jetzt zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Stefan Griebel-Beutin ist heute dabei. Er ist Leiter der Caritas-Abteilung Fachdienste für besondere Lebenslagen. Grüße auch Sie.
Guten Morgen aus Frankfurt.
Und Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio wird uns noch aus Berlin zugeschaltet. Die Koalitionsverhandlungen gehen da in die letzte Runde. Heute Abend sollen die Positionspapiere der Arbeitsgruppen veröffentlicht werden. Das heißt, die Verhandlungen noch nicht in die letzte Runde, aber die Positionspapiere werden jetzt gerade fertiggestellt. Und da streifen natürlich die Pläne der neuen Regierung auch die sozialen Fragen unseres Themas heute. Und da kann er uns dann manches berichten. Stefan Griebel-Beutin, die Preise sind gestiegen in den zurückliegenden Wochen. Was sind denn Ihre Beobachtungen? Wen trifft das wie?
Ja, unsere Beobachtungen sind die, dass es eben schon auch einen großen Anteil in der Bevölkerung gibt, die mit Armutsrisiko belastet sind. Nach dem aktuellen Bericht der Bundesregierung sind es zwischen 15% und 17% der Bevölkerung. Das sind im Wesentlichen auch die Personen, die bei uns in den Einrichtungen vorstellig werden. Das heißt also, die Erfahrungen sind vorhanden und verschärfen sich jetzt nochmal und betreffen sicherlich auch Personengruppen, die bisher so an der Schwelle standen und jetzt mit Sorgen darauf blicken, reicht das Einkommen für das Auskommen.
Und Sie sagen, die kommen zu Ihnen in die Einrichtungen. Was bietet die Caritas da an?
Also ich kann jetzt erstmal von meiner Abteilung sprechen. Ich bin verantworte eine Abteilung von 5 Fachabteilungen. Das sind die Fachdienste für besondere Lebenslagen mit 15 Einrichtungen. Im Jahresverlauf sprechen bei uns 9.000 bis 1.000 Rat- und Hilfesuchende vor. Um Unterstützung, beispielhaft allgemeine Sozialberatung, die Schuldnerberatung, Bahnhofsmission, Wohnraumhilfe, Tagesaufenthalte für Wohnungslose, medizinische Versorgung in der Ambulanz, Maßnahmen zur Beschäftigung, Qualifizierung für Langzeitarbeitslose, hier mit dem Stromsparcheck und der Energiesparberatung. Mhm. Also der Personenkreis reicht von Personen, die sich in absoluten Armuts- und Elendslebenslagen befinden, wie Obdachlose, über Personenkreise in sogenannter verfestigter Armut. Das sind also im Wesentlichen Bezieherinnen von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld 2, Sozialgeld oder Sozialhilfe und Menschen, die im Niedrigeinkommensbereich sind.
Und Sie haben selbst in der Energieberatung und in der Schuldnerberatung auch lange Jahre gearbeitet. Wenn Sie sagen, die Lage spitzt sich bei dem einen oder anderen jetzt auch gerade zu, merken Sie auch, dass mehr Menschen in die Beratungsstellen zu Ihnen kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben insbesondere in der Schuldnerberatung einen enormen Zulauf von den 1.300. Also insgesamt 1.300 haben wir alleine in den letzten Wochen nochmal Anfragen, die in die 300 gehen und müssen mittlerweile mit Wartezeiten von 5 Monaten Vorlieb nehmen. Kennzeichnend spüren wir hier auch seismografisch eben der Personenkreis, der auch über Kurzarbeit jetzt niedrigere Einkommen hat, aber gleichfalls auch Verpflichtungen eingegangen sind in Anschaffung, in Konsum, aber auch beispielsweise in ja, in Zahlungen an die Kinder, die sich im Studium befinden.
Und wenn Sie sagen, Kredit aufgenommen sind auch Menschen, die in Kurzarbeit gegangen sind. Das heißt, die Pandemie ist das eine, was möglicherweise dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Familie auch zu schaffen gemacht hat und macht. Das andere sind die steigenden Preise. Würden Sie sagen, das sind so die Gründe, die es jetzt nochmal zugespitzt haben?
Ja, das können wir mit den steigenden Preisen so im Moment nicht feststellen, weil der Personenkreis per se eh in Bereichen liegt, die am Existenzminimum sind. Also die im Energiebereich ist das eindeutig festzustellen, aber die Beobachtung, inwieweit jetzt auch schon die Preissteigerung unmittelbar Auswirkungen genommen haben, also mit Ausnahme eben den Personen, die vorher in Erwerbsarbeit waren und jetzt mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen. Das nimmt schon zu, aber ich kann da jetzt keine Tendenz in Zahlen im Moment liefern.
Und wenn Sie auf den Winter gucken und die Energiepreise, würden Sie sagen, da blicken Sie mit Sorge drauf oder sind Sie noch relativ entspannt?
Also bei den Energiepreisen ist es ja so, dass der Personenkreis, der in Transferleistungen ist, also in Arbeitslosengeld 2 oder in der Sozialhilfe, die Kosten der Heizung finanziert bekommt, wenn sie im angemessenen Rahmen sind. Sorgen machen die Preissteigerungen im Strombereich natürlich. Da reichen ja die Werte im Moment auch schon gar nicht aus, die dort angenommen werden in den Regelsätzen, die sich ungefähr bei knapp 30 Euro befinden für eine Person und für einen Haushalt.
Da kommen wir sicher auch noch drauf zurück. Strom und Gas sind vom Regelsatz zu zahlen, also von der Grundsicherung derzeit 464 Euro für alleinstehende Erwachsene. Da ist es quasi eingepreist und wenn dann der Strom teurer wird oder das Gas, dann muss man sehen, wo man woanders dann möglicherweise spart. Wird sicher auch noch Thema sein. 00800 446 4464. Wenn Sie uns Ihre Erfahrung schildern mögen, wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen, darüber sprechen wir heute hier in der Agenda. Alexander Krivolutzki, schauen wir auf die ökonomischen Hintergründe. Da ist von einer Inflation die Rede. Aber was sind überhaupt, was würden Sie sagen als Ökonom, die Ursachen für die höheren Preise?
Also wir haben ja in Deutschland gerade für uns jetzt sehr hohe Inflationsraten, die wir ja auch seit längerer Zeit nicht mehr hatten, so um die 4%. Hierzu muss man sagen, dass das ja Zahlen sind, die im Vergleich zum letzten Jahr stehen. Und im letzten Jahr hatten wir die Mehrwertsteuersenkung, um aus der Pandemie herauszukommen, um den Konsum anzukurbeln und aus der Pandemie herauszukommen. Diese Mehrwertsteuersenkung hat natürlich die Preise auch teilweise gesenkt. Und in dem Moment, in dem die jetzt wieder raufgeschlagen wird, die Mehrwertsteuer, steigen auch die Preise. Das heißt, Teile der Inflation, die wir jetzt haben, dadurch, dass die Mehrwertsteuersenkung wieder zurückgenommen wurde. Das heißt nicht, dass Dinge einfach nur teurer geworden sind, sondern sie waren halt wesentlich billiger.
Und da sind die 3% jetzt einfach wieder drauf.
Genau, die sind ja nicht, also das nicht alles von den 4% kann dadurch erklärt werden, aber es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, auch das nochmal zu erwähnen, weil ja natürlich, und vielleicht reden wir darüber heute auch noch später, immer dahinter steckt, wir haben diese hohen Inflationsraten und haben wir die jetzt dem Euro zu verdanken und inwiefern kann uns die EZB jetzt helfen oder nicht. Aber es ist ja nochmal auch ein Thema, in das wir gerne noch einsteigen können. Teile der 4% sind natürlich Tatsache auch denn getrieben von den höheren Benzin- und von den höheren Gaspreisen und den höheren Heizungskosten. Da hat sich der Gaspreis im Weltmarkt halt gerade enorm erhöht, teilweise also mindestens verdoppelt bis zu sogar verdreifacht. Normalerweise ist das wohl auch immer ausgeglichen worden, indem dann die Energiekonzerne angefangen haben, mehr Kohle zu benutzen. Aber aufgrund der gestiegenen CO2-Preise, also des gestiegenen Preises für um CO2 emittieren zu können, der von 30 auf 60 gestiegen ist, ist auch das nicht mehr so attraktiv. Das ist nun etwas, das wir natürlich als Gesellschaft auch haben möchten, dass wir mehr und mehr aus dem CO2-Emission aussteigen. Aber wir merken es jetzt hier dann an der Stelle, dass eben die Preise für das Heizen teurer werden. Und das trifft natürlich unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung eben auch unterschiedlich hart.
Sie haben es schon angesprochen, manche sagen, nicht zuletzt die Geldpolitik der EZB sei schuld, aber dem stimmen Sie dann nicht zu oder ist das auch mit ein Grund für den steigenden Preisen?
Also hier muss man dazu sagen, zum einen, wir wollen ja jedes Jahr circa ein Preiswachstum von 2% haben, um dann auch die Zinspolitik entsprechend ausgestalten zu können. Das hat den Hintergrund, dass in dem Moment, in dem wir kein Preiswachstum haben, in dem wir 0% Preiswachstum haben, eine Deflationsgefahr haben. Das heißt, dass die Preise sogar sinken können. Warum ist das schlimm? Das ist schlimm, denn wenn die Preise sinken, dann investieren Firmen weniger, dann ist es auch schwerer, Schulden zurückzuzahlen. Das ist eine der großen Lehren aus der größten Wirtschaftskrise vor der Pandemie, nämlich der großen Depression. In den 30er Jahren in Deutschland, dort hatten wir auch für hohe Deflationsraten, die halt dazu beigetragen haben, dass die Krise so schlimm geworden ist damals. Um von diesem Risiko wegzukommen, wollen wir eben diese 2% Inflation haben. Nun ist es so, dass die EZB diese 2% in den letzten 20 Jahren in der Regel erreicht hat. Das heißt, die EZB hat eine sehr gute Geldpolitik betrieben für die Eurozone und auch für Deutschland. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, das war in der Vergangenheit. Wie steht es denn jetzt um mein Geld und inwiefern muss ich mich denn jetzt damit auseinandersetzen, dass die Dinge teurer werden? Jetzt steht die EZB praktisch vor dem Dilemma, dass sie zum einen Prozent diese 4% Inflation hat, dass wir zum anderen aber eben auch gerade aus dieser Pandemie kommen und der Aufschwung nach der Pandemie halt, ja, schon da ist. Aber die Frage ist, wie robust ist dieser Aufschwung? Und sollte die EZB jetzt die Zinsen anheben, sollte die EZB aus dem Kaufprogramm für die Anleihen aussteigen, dann hat das natürlich zum Risiko, dass wir wieder in eine Rezession rutschen könnten. Und das ist vielleicht doch hier ganz wichtig, gerade weil das der mein Mitdiskutierender gesagt hat, das größte Armutsrisiko, das wir in Deutschland haben, ist ja sozusagen der Arbeitsplatzverlust. Und sollte die EZB praktisch jetzt aus der lockeren Geldpolitik aussteigen, dann erhöht das die Chance für ein geringeres Wirtschaftswachstum, für Rezession und eben auch damit verbundenen Arbeitsplatzverlust. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, die EZB darf jetzt nur auf das Preiswachstum gucken. In der Situation, in der wir sind, aufgrund der Pandemie, die jetzt ja offensichtlich immer noch nicht vorbei zu sein scheint, ist das Wachstum eben auch etwas, worauf die EZB achten muss.
Das war jetzt ein langer Ausflug nochmal in die Finanzpolitik, aber sicherlich zur Grundlage auch nochmal ganz interessant zu hören. Wenn Sie sagen, das ist jetzt eine Entwicklung, die haben wir jetzt aus den genannten Gründen da, wann können wir damit rechnen, dass sich das wieder beruhigt und abflacht?
Also das starke Preiswachstum sollte sich eigentlich im Verlaufe des nächsten Jahres wieder abflachen. Man kann natürlich jetzt schon argumentieren, dass viele der Faktoren, die wir jetzt sehen, auch Einmalfaktoren sind. Das heißt, die starke Nachfrage nach Gas, die vielleicht schwächer wird im nächsten Jahr, dann die Lieferengpässe, die sich wieder auflösen werden. Das kann alles dazu führen, dass wir diese hohen Inflationsraten von 4% im nächsten Jahr nicht mehr haben werden. Wir werden in Deutschland sicherlich eine Inflation über 2% haben, in der Eurozone insgesamt, aber wohl nur 2%.
Volker Findhammer ist mit in der Leitung, unser Hauptstadtstudio-Korrespondent. Und Sie haben mit zugehört, die Politik ist am Verhandeln in Berlin und sicherlich wird das ein oder andere Thema auch gestreift. Inwiefern spielen die hohen Preise in der Politik aktuell eine Rolle?
Naja, Petra Enzringer, da wären wir sicherlich alle gerne schlauer, denn heute Abend um 18 Uhr sollen erst die Papiere aus den zahlreichen Arbeitsgruppen überhaupt zur Weiterverarbeitung an die Parteispitzen weitergereicht werden. Und bislang dringt da tatsächlich sehr wenig nach außen. Das, was die Koalitionäre in ihrem Sondierungspapier festgehalten haben, gerade in puncto Preissteigerung, ist eigentlich ziemlich nüchtern. Da heißt es ja beispielsweise nur, im Laufe der Legislaturperiode werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beenden. Die ist ja jetzt auch schon abgesenkt worden, sorgt für eine leichte Entlastung bei den Strompreisen. Aber das hat natürlich auch viel mit den erneuerbaren Energien zu tun, die mittlerweile zu Marktpreisen realisiert werden können und nicht mehr so stark gefördert werden können. Also da ist nur eine leichte Entlastung. Die viel stärkere Entlastung, die wird angedeutet durch die Debatte über den Mindestlohn, den diese Koalition ja auf 12 Euro anheben will, von derzeit 9,60 Euro. Das würde dann für viele, ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland, die von dem Mindestlohn leben, müssen eine deutliche Verbesserung bedeuten und dann auch eine Entlastung bei der Inflation. Aber das sind tatsächlich die einzigen beiden Punkte, die im Moment von den potenziellen Koalitionären skizziert wurden. Andere Länder wie Frankreich oder Großbritannien und Spanien sind da schon viel weiter. Die führen tatsächlich erhebliche Entlastungen für die Bürger ein mit einem Energiegeld oder mit einem Sonderbonus von 100 Euro in Frankreich. Aber von all dem ist in Deutschland im Moment jedenfalls nicht die Rede.
Und Stefan Krebel-Beutin, wenn Sie als Caritas-Mitarbeiter da drauf gucken, auch was Alexander Krivolutzki gerade gesagt hat, dass im nächsten Jahr wir damit rechnen können, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt und das abflacht. Bis dahin ist aber noch ein Moment. Es geht auf den Winter zu. Steht Sparern einerseits, aber vor allen Dingen Geringverdienern ein harter Winter bevor?
Ob er bevorsteht, ob er schon da ist wie in der Vergangenheit, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe jetzt interessiert auch den finanzpolitischen Ausführungen zugehört, die ja mit Blick auf Wachstum sicherlich richtig sind. Ich will jetzt noch mal kurz, bevor wir zu der Frage kommen, wie gehen wir mit den Preissteigerungen um, auch noch mal den Blick nehmen auf den Anteil unserer Bevölkerung, die jetzt schon ohne Preissteigerungen eben in einer Existenzkrise sind. Und hier soll der Blick mal drauf gerichtet werden. Und das ist sicherlich auch eine mit Spannung zu erwartende Frage, wie sich die Koalitionäre dort äußern hinsichtlich dessen, was als Stichwort Bürgergeld.
Da kommen wir auch noch ganz intensiv drauf, denn das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Schauen wir trotzdem nochmal auf den Geldbeutel. Alexander Krivolutzki, vielleicht nochmal, können Sie uns da auch unterstützen? Die werden wie stark in den kommenden Wochen noch belastet werden? Was sehen Sie da?
Können Sie die Frage vielleicht eventuell konkretisieren, wer wird wie stark wann belastet werden?
Was Sie erwarten in Sachen Preissteigerung, wie wird da unser Geldbeutel in den kommenden Wochen möglicherweise noch belastet, erstmal bevor es wieder sich abflacht?
Also die hohen Preise, die wir jetzt haben, die werden sicherlich da bleiben. Das heißt, auch wenn jetzt im Dezember die Zahlen bekannt gegeben werden oder im November bekannt gegeben werden, dann werden wir Inflationsraten relativ zum letzten Jahr um 4-5% haben. Wir werden jetzt von Monat zu Monat jetzt wahrscheinlich nicht noch weitere stärkere Preissteigerungen erleben, denn die Preissteigerung bei den Energiepreisen und beim Benzin ist ja auch schon enorm gewesen. Nun, weil ich das gesagt habe, bedeutet es natürlich nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass eine höhere Nachfrage noch weiter dazu führen könnte, dass die Preise noch weiter steigen könnten. Aber wir gehen sehr stark davon aus, dass jetzt hier ein sehr hohes Plateau erreicht ist.
Sie sind auch Leiter der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. DIW-Chef Marcel Fratscher, der hat vor Panikmache einerseits gewarnt und vor einer Lohnpreisspirale, die da dann aber womöglich auf uns zukommen könnte und dann wie aussehen könnte.
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den Marcel Fratscher da angesprochen hat. Wie wir ja alle mitbekommen haben, wie wir alle wissen, ist Inflation ja eine der Urängste, die es in Deutschland gibt. Und zwar ist das jetzt ja zurückzuführen auf die Hyperinflation in der Weimarer Republik, die vor etwas mehr als 100 Jahren stattfand, bei dem viele Menschen dann ja ihr Erspartes verloren haben, gerade ja das Ersparte, das sie dem Kaiserreich geliehen haben, um den Krieg zu finanzieren. Diese Inflationsangst, die wird natürlich von den unterschiedlichen Medien auch immer wieder bespielt. Also wir alle sehen ja in den Zeitungen und im Internet und auch in den Nachrichten der Tagesschau zum Beispiel, dass gerne über Inflation gesprochen wird, dass auch gerne über hohe Inflationsraten gesprochen wird, eben weil das die Menschen genauso interessiert, wie sie Sportereignisse zum Beispiel interessieren. So ist dann mein Eindruck. Und nun ist es so, dass natürlich diese Inflationskampagne, wenn wir sie mal so nennen möchten, auch dazu führt, dass die Gewerkschaften natürlich unter Druck geraten. Die Gewerkschaften geraten unter Druck, dass sie in den anstehenden Lohnverhandlungen eben auch höhere Löhne raushandeln müssen aufgrund der hohen Preissteigerungen in der Vergangenheit. Nun haben wir schon gesagt, dass ein Teil von den 4%, die wir in Deutschland haben, eben gerade aus der Mehrwertsteuersenkung und wieder Erhöhung kommt, sodass die Gewerkschaften hoffentlich auch einpreisen in den Forderungen. Es ist jetzt aber so, dass die Gewerkschaften natürlich in den nächsten Runden höhere Löhne fordern werden. Und höhere Löhne werden immer dazu führen, dass die Preise auch steigen werden. Das heißt, in dem Moment, in dem die Preise wieder gestiegen sind, können natürlich dann die Gewerkschaften wieder nachziehen und wieder höhere Löhne fördern. Und das ist dann die sogenannte Lohnpreisspirale, die wir in den 70er Jahren hatten, die dann dazu geführt haben, dass die Preise stärker und stärker und stärker gestiegen sind.
Aber da zeigt sich beispielsweise auch der Sachverständigenrat, der ja heute sein neues Gutachten vorstellen wird, was gleich hier in der Bundespressekonferenz beginnt, eigentlich ziemlich entspannt und rechnet mit so einer möglichen Entwicklung frühestens ab dem Ende des kommenden Jahres. Also im Moment sieht das alles noch moderat aus. Das wäre eine Projektion für die Zukunft, aber aktuell erstmal nicht zu erwarten in den Augen des Sachverständigenrates, weil es natürlich, Sie haben es ja erwähnt, zeitliche Verzögerung mit sich bringt. Die entsprechenden Tarifverhandlungen und die entsprechenden Forderungen müssten ja erst aufgestellt und geführt werden.
Vollkommen richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es ein realistisches Szenario ist. Ich habe ja nur beschrieben, wie die Lohnpreisspirale zustande kommen kann und was Marcel Fratscher mit der Äußerung da gemeint hat. Und die ist ja sozusagen auch verbunden gewesen, eben vor Inflationspanik genau zu warnen, diese Inflationskampagne, die wir erleben, eben auch gut einzuordnen, auch dass die Gewerkschaften es gut einordnen, um eben diese Lohnpreisspirale zu verhindern.
Um zu sehen, was kann passieren und die Mahnung eben erstmal Ruhe zu bewahren, wenn es um die Inflation geht und die steigenden Preise. Wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen, das ist das Thema heute bei uns hier im Deutschlandfunk in der Agenda. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten noch weiter darüber. Und Stefan Kriebel-Beutin hat ja auch noch ein wichtiges Stichwort genannt, was wir aufgreifen werden, nämlich das Bürgergeld. Inwieweit kann die Politik da auch reagieren vor dem bevorstehenden Winter? Darüber sprechen wir dann. 00800 446 44464, wenn Sie sich beteiligen mögen, rufen Sie uns gerne an. 00800 446 44464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, dann an agenda@deutschlandfunk.de. Und gleich nach den Nachrichten hören wir uns dann wieder und vielleicht auch Sie bei uns hier in der Sendung. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Agenda. Wir sprechen heute über die Inflation und ihre Folgen, wenn das Geld kaum zum Leben reicht. Und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben oder anzurufen. Das haben schon viele Hörerinnen und Hörer auch getan. Dieter Böhlke etwa hat uns geschrieben, er spart am Auto. Keine teuren Extras, kleiner Motor, keine Alufelgen, kein Navi etc. Geschrieben hat uns auch Edeltraut Lipko aus Kiel. Sie versteht einfach nicht, dass sie für 4,99 Euro nach Marrakesch für 18 Euro nach London fliegen kann, aber viele Menschen Angst haben müssen, dass sie im Winter frieren. Noch eine Zuschrift kommt von Klaus Keller, der sagt, er hat ein simples Konzept gegen steigende Heizkosten. Er heizt derzeit mit Kohle. Da haben sich die Preise seit 4 Jahren nicht verändert. Er wollte eigentlich auf Gas umstellen. Der Gasanschluss ist vorhanden, aber das lässt er bei den Gaspreisen jetzt lieber bleiben. Schadet dabei aber leider der Umwelt, wie er auch selber schreibt. Klaus Felber hat uns ebenfalls geschrieben, immer vergessen und nie ausführlich debattiert wird seiner Meinung nach, dass Millionen Mitmenschen nicht Empfänger von Sozialleistungen sind und trotzdem das Geld kaum zum Leben reicht. Darunter zählt er auch Eigenheimbesitzer, denn von einem Haus, da kann man nicht einfach runterbeißen, erhält aber deswegen keine Unterstützung. Und ebenfalls darauf angesprochen, dass viele Menschen mit wenig Geld schon über lange Zeit auskommen müssen, hat Wolfgang Dau, der uns geschrieben hat, seit Jahren liegt die Inflationsrate bei Lebensmitteln, Mieten und Strom deutlich über der offiziell ausgewiesenen Rate, in die langlebige Konsumgüter wie Fernseher, Kühlschränke und Computerpreisdämpfend eingehen. So seine Meinung. Und er schreibt weiter, seit Einführung von Hartz IV durch Rot-Grün vor rund 20 Jahren werden die Menschen mit niedrigen Einkommen immer weiter abgehängt. Und kommt jetzt nach Armut und Obdachlosigkeit auch der Hunger nach Deutschland zurück, so seine Frage. Und ich denke, das greifen wir mal auf, gerade diese Frage, was wird aus den vielen Hartz-IV-Empfängern oder denjenigen, die kurz davor stehen, am Existenzminimum kratzen. Hartz-IV setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, das haben wir hier auch schon angesprochen. Neben dem Regelsatz gibt es Zuschüsse für Wohn- und Heizkosten, aber nicht für Strom. Wie ist das genau geregelt? Wo werden Preissteigerungen aufgefangen und wo nicht, Stefan Kriebel? Beutin. Vielleicht können Sie uns da weiterhelfen von der Caritas.
Ja, Sie haben mich vorhin gefragt, wo man denn sparen kann. Mhm. Ich denke, das geht hier nicht um den Begriff des Sparens, der wäre da verfälscht. Also es geht schlichtweg um die Frage, wo müssen die Menschen noch weiter verzichten. Die Hartz-IV-Regelsätze, die Sie eben genannt haben, sollen oder werden zum 1.1.2022 um sage und schreibe 3 Euro, nicht 3%, sondern um 3 Euro erhöht. Das heißt, die Frage trifft sich, ist denn überhaupt diese Berechnungen, die nach einem bestimmten Modell gehen, bedarfsgerecht? Und da sind sich alle Wohlfahrtsverbände einig. Und ich denke auch, Politik sieht das, dass das nicht mehr bedarfsgerecht ist. Also für einen Alleinstehenden stehen zum Beispiel 5,16 Euro am Tag für Nahrungsmittel zu, für Säuglinge von 0 bis 5 Jahren sind es 3,65 Euro, Drogerieartikel im Monat für 10,64 Euro. Jeder weiß, der Säuglinge oder Kleinkinder hat, dass das allein schon überhaupt nicht ausreicht, um Windeln zu kaufen. Die Beobachtung, die wir haben, ist eben, dass dann Menschen insbesondere auf Suppenküchen, auf Tafeln ausweichen und hier eben dann auch an Lebensmitteln einsparen, um eben sich den Lebensunterhalt in anderen Dingen einigermaßen noch leisten zu können. Mhm. Es ist richtig, dass wir auch gerade beobachten können oder das auch sehen, dass Menschen, die oberhalb dieser Grundsicherungsgrenze stehen, also in Deutschland beziehen 6,5 Millionen Menschen Grundsicherung, das sind 4,5 Millionen, nee, Entschuldigung, jetzt muss ich selbst noch mal einen Moment mal nachgucken. Also wir haben hier in diesem Bereich insgesamt 1 Million, die 1,1 Millionen, die aufgrund von Alter und Erwerbsunfähigkeit das beziehen und 5,4 Millionen, die sogenannte Hartz-IV-Leistung mit den Haushaltsangehörigen bekommen. Hm. Besondere Herausforderung besteht darin, dass wir sehen, dass ungefähr jedes fünfte Kind in Deutschland armutsgefährdet ist. Ich komme jetzt zu der Fragestellung, was ist zu tun, um eben diese Grenze zu vermeiden und mit seinem Einkommen leben zu können. Und da ist sicherlich ein notwendiger Aspekt, hier auch in dem Bereich der Löhne nachzuziehen und auch den Mindestlohn zu erhöhen. Wir haben berechnet, dass mit den 12 Euro, die im Gespräch sind, wir dann bei Alleinstehenden in einer Stadt wie Frankfurt am Main davon ausgehen können, dass dann eine Unabhängigkeit besteht von zusätzlichen staatlichen Leistungen.
Also das ist zumindest ein richtiger und wichtiger Schritt, auch aus Ihrer Sicht. Volker Fintermer, Sie haben es schon gesagt, die Regierungskoalitionäre, die haben angekündigt, dass sie heute Abend ihre Positionspapiere der Arbeitsgruppen vorlegen werden. Wir wissen also noch nicht allzu viel über das, was tatsächlich dann kommen könnte. Aber mit Blick auf das, was Stefan Griebel-Beutin gerade auch geschildert hat, dass viele Menschen auch ausweichen, weil sie eben ja mit dem Regelsatz nicht klarkommen, auf die Tafeln, auf soziale Einrichtungen, dort auch darauf angewiesen sind, dass sie genug Essen finden und bekommen. Da hört man ja auch immer wieder den Vorwurf, der Staat zieht sich da aus seiner Verantwortung zurück und lädt sie ab auf eben solche sozialen Organisationen. Inwieweit würden Sie sagen, ist diese Debatte auch angekommen in Berlin?
Naja, wir hatten ja jüngst diese Debatte über die bereits angesprochene Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze, die ja mit 3 Euro tatsächlich bescheiden ausfallen. Und das war natürlich ein Vorwurf, den sich die Bundesregierung lassen musste, auch die alte Bundesregierung, weil natürlich die Sozialverbände insgesamt deutlich höhere Regelsätze, so um die 600 Euro fordern, so als Mindestvoraussetzung, damit die Menschen ein erträgliches Leben führen können. Aber die Bundesregierung hat einfach auf das reguläre Erhöhungsverfahren verwiesen. Danach gehen nämlich die aktuelle Preisentwicklung in diese Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze nicht ein, sondern erst im kommenden Jahr, sodass man im kommenden Jahr mit einer deutlich stärkeren Anhebung der Regelsätze rechnen kann. Das sind die Mechanismen, die im Gesetz festgeschrieben worden sind und die klaffen natürlich in so einer Situation auseinander, wo die Inflationsrate schneller steigt als die allgemeine Entwicklung sonst, und deswegen ist es eine nachholende Entwicklung, ähnlich wie wir das vorhin bei der Lohnpreisspirale auch schon beschrieben haben, also dass das mit dem verzögerten Monaten Abstand geschieht. Das hilft natürlich den Leuten wenig in so einer Situation, wo akut die Preise steigen und sie höhere Strom- und Energierechnungen begleichen müssen. Aber das ist nun mal der gesetzliche Mechanismus. Da wird es jetzt abzuwarten sein. Sie haben ja das Bürgergeld schon angesprochen. Diese Koalition hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Die potenzielle Koalition, muss man immer noch sagen. Aber wie das dann nachher im genauen, im eigentlichen Sinne ausdefiniert sind, was da wirklich dann für Sätze hinterlegt werden, das ist auch noch eine ganz andere Frage, zumal das ja nochmal mit dem relativ langen Gesetzgebungsprozess verbunden sein wird. Also vor 2023 wird da kaum was zu erwarten sein, dass dann wirklich ins Gesetz eingetragen und beziehungsweise umgesetzt werden dürfte. Und auch das hat also unmittelbar keine Auswirkungen auf die jetzige Situation, mit der viele Menschen hier in den kommenden Monaten werden zurechtkommen müssen.
Und auch das haben Sie ja schon angedeutet. In anderen Ländern hat man da reagiert, auch gerade mit Blick auf die Energiepreise. Ist das wirklich vom Tisch in Deutschland?
Na, wir haben da nur die Entlastungen, die es bei der EEG-Umlage geben soll, weil die ja allgemein gekürzt wird. Über weitere Maßnahmen wird im Moment noch nicht nachgedacht. Es gibt Forderungen. Natürlich jetzt der kommenden Opposition. CSU-Chef Markus Söder hat beispielsweise angesichts der stark gestiegenen Energiepreise eine Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin ins Spiel gebracht. Oder er will auch einen gedeckelten Industriestrompreis. Aber auch da sind wir in der Situation, wir haben noch keine neue Regierung, die darüber überhaupt wird befinden können. Und dann spielt sich dieses Verhältnis von Regierung und Opposition neu ein. Wir werden uns überraschen lassen müssen, ob die potenziellen Koalitionäre da zu diesen Bereichen schon aktuell und schnell Stellung nehmen wollen oder ob das dann am Ende nur Randbereiche ihres gemeinsamen Projekts ist, was ja erstmal viel größere Aufgaben für die kommende Legislaturperiode beschreiben soll. So weit im Alltag, glaube ich, sind die potenziellen Koalitionäre noch nicht angekommen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass tatsächlich solche wichtigen Dinge ja auch wie Armutsfrage, soziale Fragen erstmal keine vordere Rolle spielen, sondern eher Randbereiche sind?
Nein, sie werden natürlich eine Rolle spielen, aber gerade wenn wir an das Bürgergeld denken, dann geht damit ein Gesetzgebungsprozess einher, der möglicherweise 1 bis 1,5 Jahre dauern könnte, bis das Ganze dann umgesetzt wird, weil es natürlich ein umfangreiches Verfahren mit der Einbeziehung des Bundesrates und dergleichen sein wird. Das sind alles politische Prozesse, die man nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Insofern spielen die in der akuten Situation oder in der akuten Lage keine Rolle, sondern sind nur langfristig und perspektivisch Antworten, die die künftige Bundesregierung möglicherweise geben wird.
Und ich möchte nochmal auf das Bürgergeld zurückkommen. Wir müssen natürlich ein bisschen in die Glaskugel gucken. Sie haben es gesagt, da ist wirklich Stillschweigen vereinbart worden und auch geblieben. Die von Ihnen angesprochenen 600 Euro, die die Sozialverbände eher sehen als die 464 bzw. 69 Euro, die derzeit gezahlt werden an Grundsicherung. Von denen habe ich auch schon mal gelesen, dass sie tatsächlich wohl auch verhandelt wurden. Dass sich an der Grundsicherung etwas ändern soll, das scheint sicher zu sein. Vermuten Sie, dass Hartz IV bald Geschichte sein könnte?
Also Hartz IV in der klassischen Form möglicherweise schon, so wie wir es kennengelernt haben. Da sind sich zumindest die drei Partner einig, dass das ersetzt werden muss, weil es dann doch ein insgesamt zu starres System mit zu wenig Flexibilitäten ist, weil es ja den Berufseintritt nicht so gefördert hat. Damals ging das ja mit dem Votum fördern und fordern einher. Und dass man da an diesen Stellen vieles verbessern möchte, das sehe ich als wahrscheinlich an. Ob am Ende tatsächlich eine Summe von 600 Euro steht, da wäre ich jetzt mal skeptisch, weil wir auch wissen, dass sich die Haushaltslage durch die Corona-Krise enorm verändert hat und die Zahl der Hartz-IV-Empfänger ist ja im Moment nicht gesunken, sondern relativ stabil. Also da wäre ich noch ein wenig vorsichtig, ob am Ende wirklich diese Summe da stehen dürfte.
Alexander Krivolutzki, Professor für Makroökonomie an der FU Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Politisches Handeln ist auch aus Ihrer Sicht wie sehr gefragt?
Also in dem Fall, gerade das wir jetzt besprochen haben, wäre natürlich politisches Handeln hier wichtig. Denn auch wenn einer Ihrer HörerInnen ja gerade noch geschrieben hat, dass wir schon seit langem mehr als 2% Inflation haben und gerade in bestimmten Bereichen, ist es eben wichtig festzustellen, dass wir das im letzten Jahr nicht hatten. Wir hatten im letzten Jahr eben teilweise eine Deflation in einem Monat, wir hatten null Preiswachstum. Und das ist natürlich da die Ursache dafür war die Mehrwertsteuersenkung, war aber auch der Rückgang der Nachfrage aufgrund der Pandemiesituation, in der wir uns befunden haben. Und wenn man jetzt praktisch die das Hartz-IV-Geld anpasst aufgrund der Inflation, die im letzten Jahr herrschte, ist das natürlich eine sehr unglückliche politische Entscheidung. Und dass man hier jetzt vielleicht doch politisch tätig werden müsste, um die starken Preissteigerungen in den Bereichen wie Energie eben aufzufangen.
Was wäre da Ihre Vorstellung? Was könnte man da machen?
Ja, das Einfachste, was man machen könnte, ist wahrscheinlich genau das, was auch in Frankreich gemacht wurde, nämlich die pauschalen Unterstützungschecks zu schicken.
00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat ein Hörer aus Brandenburg gewählt. Schönen guten Morgen.
Ja, hallihallo.
Sie möchten uns etwas beitragen zu diesem Thema, das wir gewählt haben für heute, die Inflation und ihre Folgen, die sich bei Ihnen wie auswirken.
Ja, also, ich beziehe als erstes mal nur 235 Euro Rente im Monat. Das heißt, ich falle da wahrscheinlich durch jedes Raster, was Sie dort gerade besprechen. Meine Frau bekommt auch eine Rente, sodass wir im Monat etwa 1.000 Euro haben. Das heißt, wir haben ein Auto und wir wohnen in einem Haus. Wir sind von Düsseldorf nach Brandenburg gezogen und haben uns vor Jahren einen alten Resthof geholt. So, weil wir von vornherein wussten, dass die Preise immer weiter steigen und für mich, weil ich immer selbstständig war, sich natürlich eine Rente nicht absehen, also eine Rente für mich nicht absehbar war. Und somit haben wir unser ganzes Leben umgestellt. Wir haben Düsseldorf verlassen und haben im Prinzip unser Leben verändert. Es ist für mich nichts mehr so, wie es früher war. Es ist nicht schlechter, es ist nur anders.
Das heißt, Sie sind in eine Region gezogen, wo Sie davon ausgegangen sind, dass Sie mit wenig Geld möglicherweise klarkommen können.
Genau, das ist von ursprünglich, das ist genau der Punkt. Wir haben langfristig da uns zusammengesetzt und haben uns gefragt, bei den veränderten Bedingungen, die auch schon um das Jahr 2000 stattgefunden haben, ob wir das so weitermachen können, ob wir weiter in diesem Trott bleiben wollen, das Prinzip den ganzen Tag nur arbeiten geht und die Wohnung steht den ganzen Tag leer und im Endeffekt bezahlt man nur Geld an den Vermieter. Und wir sind dann eben auf die Idee gekommen, einen Resthof zu kaufen und der hat 35.000 gekostet. Und das haben wir dann jetzt, das haben wir in 8 Jahren abbezahlt und und dadurch haben wir natürlich den Rücken frei. Wir haben also im Monat weniger abbezahlt, als so mancher an Miete bezahlt. Unsere Raten waren etwa bei 240 Euro. Das ist etwa meine Rente gewesen.
Das ist so, ein...
Und jetzt, meine Frau kann besonders gut rechnen. Und ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich habe also wirklich alles. Ich habe mehrere Autos, die nicht alle angemeldet sind, aber das ist ein Hobby. Das sind alte Autos von mir, die ich früher gefahren habe. Oder ich mache alles am Haus selber, ich streiche selber, ich repariere das Dach selber, ich belege meine Bremsen selber. Also ich bin auch noch handwerklich aktiv und das ist genau das, was mir hilft, mit diesem geringen Geldbetrag, den ich ja eigentlich nicht zur Verfügung habe, weil der komplett hier reingeht, leben kann. So, und ich bin nicht unglücklich, ich verzichte auf nichts. Ich habe das Internet und was auch immer.
Ja, ich möchte trotzdem mal ganz kurz nachfragen, denn das ist ja ein sehr individuelles Modell, das sicherlich nicht jeder wählen kann, weil viele sind gebunden, auch an ihren Arbeitsplatz, müssen Geld verdienen, haben Familie etc. pp. Wir können ja nun keine Völkerwanderung in Deutschland von hier nach da irgendwie organisieren, ist sicher nicht möglich. Aber wenn wir über die Inflation und ihre Folgen sprechen, nämlich die Preissteigerung in diesem Jahr, Sie sagen 1.000 Euro für 2 Personen, das ist ja nicht üppig. Merken Sie das im Moment?
Also wissen Sie, ich habe schon immer, also ich sag das mal so, ich habe eigentlich schon immer von der Hand in den Mund gelebt. Und zwar, ich bin das gewöhnt. Ich brauche kein neues Auto für mich. Ich habe einen wunderschönen Smart, ein Smart 4-4. So, der ist zwar 20 Jahre alt, aber dadurch, dass ich mich mit Autos auskenne, weiß ich, wie man das repariert. Ich habe einen über 30 Jahre alten Opel, der aussieht wie neu. Sieht besser aus als so manches 5 Jahre altes neue Auto. Also es hängt doch nur davon ab, wie ich mit meinen Dingen umgehe. Wenn ich mir Schuhe kaufe und diese, ich sag mal, nicht imprägniere und durch eine Pfütze renne, muss ich mich nicht wundern, wenn die nach 3 Monaten kaputt sind. Also es hängt doch auch davon ab, wie ich meine Ressourcen nutze. Mhm. Und da ich zum Beispiel auch, ich gebe das auch ganz offen zu, also jeder Sperrmüllhaufen zieht mich an. Ja, da gibt es ganz tolle Dinge. Da finden Sie eine wunderschöne Stehlampe, wo ich nicht verstehe, warum Menschen das wegschmeißen. Also ich finde nicht, dass wir uns alle beschweren können. Sicherlich sind die individuellen Probleme in der Gesellschaft eklatant. Mhm. Also nehmen Sie sich die Strompreise, warum bindet man die Strompreise nicht zur Entfernung zum Stromerzeuger? Wir haben die Windräder hier in Sichtweite stehen. Sagen Sie mir, warum ich die gleichen Durchleitungsgebühren bezahle wie jemand in Bayern.
Und ich merke Ihnen an, dass Sie sehr engagiert hier auch das Leben, was Sie sich gewählt haben, auch darstellen und uns präsentieren. Und ich danke Ihnen da auch ganz herzlich dafür nach Brandenburg erstmal. Wir greifen das mal auf. Was ich schon gesagt habe, ist natürlich ein sehr individuelles Lebensmodell, das nicht jeder wählen kann. Aber sparen, darüber haben wir ja gesprochen, kann man. Und das ist sicherlich auch ein nachhaltiges Modell, was wir gerade gehört haben, wenn dann die Lampe nochmal wieder verwertet und aufgewertet wird. Stefan Griebel-Beutin, aber das ist natürlich etwas, da ist dann auch ein Kauf von der Immobilie vorangegangen, was Sie anders erleben in der Großstadt in Frankfurt am Main. So viel sparen, das haben Sie schon gesagt, können die meisten gar nicht. Sie brauchen doch mehr Geld zum Leben, als zur Verfügung steht. Würden Sie sagen, das ist eher hier ein Ausnahmemodell sicherlich, ne?
Ich denke, dass es ein absolutes Ausnahmemodell ist und von den Zahlen, die der Herr genannt hat, gehe ich davon aus, dass, wie gesagt, er hat Eigentum, er hat Vermögen. Und,
ja, Vermögen nicht, aber zumindest keine Miete, ne?
Ja gut, das ist eine Frage, was man unter Vermögen versteht. Also er ist sicherlich über der Grenze, die den Freibetrag hat, um eben dann auch Ansprüche zu haben auf Hilfen im Alter. Aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt unwesentlich. Es ist ein absolutes Einzelbeispiel. Ich will noch mal auf die Frage kommen, was wäre möglich, um hier Armut zu bekämpfen, aber auch eine Armutsprävention zu betreiben. Also der erste Aspekt ist der, nochmal, es ist nicht damit getan, dass die derzeitigen Regelsätze sich an die Inflationsrate anpassen oder an Lohnsteigerungen, sondern da sind wir uns einig in den Wohlfahrtsverbänden und das sieht auch Politik, dass die aktuellen Bemessungsgrundlagen, das würde jetzt, glaube ich, die Sendung sprengen, um das nochmal vorzustellen, nach der Einkommensverbraucherstichprobe zu niedrig angesetzt sind und es bestimmte Webfehler da drin gibt. Wer sich dafür interessiert, der Caritasverband hat hier Stellung zu bezogen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat hier eine sehr umfassende Expertise und so kommen wir auch eben zu diesen Beträgen, die genannt wurden. Mhm. Als Soforthilfe, denke ich, ist das sicherlich eine Orientierung, wenn Politik das angehen will und will den Bedarf wirklich messen, dann dauert das einen Moment und hier sind insbesondere mit der Fragestellung von sprunghaft steigenden Energiepreisen und auch steigenden Lebensmittelpreisen sowas wie Soforthilfen für den Kreis notwendig, der zusätzlich gezahlt werden muss.
In welcher Höhe, was würden Sie sagen, was ist da nötig?
Ja, das wenn ich jetzt sage 100 oder 120 Euro, ich denke, das ist so in dem Bereich, den man sehen kann und eben um hier zumindest da in diesem System eine Überbrückung,
über den Winter zu kommen.
Eine Überbrückung zu leisten, um eben dann halt auch in eine wirkliche Grundsicherung zu bekommen.
Da sollte man sich aber auch gleich mal anschauen, was das auf der Gegenseite bedeutet. Frankreich macht das ja mit 100 Euro, die sogenannte Inflationsentschädigung, und Frankreich deckelt die Gaspreise, finanziert das aus dem französischen Haushalt. Das bedeutet aber für das laufende Jahr rund Kosten von 3,8 Milliarden Euro, die aus dem Haushalt finanziert werden sollen. Jetzt wissen wir alle, dass diese potenzielle Koalition vor enormen Haushaltsschwierigkeiten steht, weil die zurückliegende Bundesregierung ja über 400 Milliarden für die Corona-Krise in die Hand genommen hat.
Da fliegen uns ganz schön die Zahlen um die Ohren gerade. Ne?
Und das kriegt natürlich schnell Dimensionen, wo jeder weiß, der Spielraum für die künftige Bundesregierung scheint dann doch etwas eingeschränkter zu sein, was nicht heißt, dass das nicht eventuell doch in irgendeiner Form kommt, aber so leicht, so quasi als Maßnahme in die Welt zu setzen, scheint das für diese neue Koalition dann auch nicht mehr zu sein.
Nun muss man hier vielleicht dazu sagen, dass der Spielraum ja auch selbst eingeengt wird, nicht? Er wird ja selber eingeengt dadurch, dass ein möglicher Koalitionspartner ja ganz klar Steuererhöhung aus ausschließt, die ja möglich, dazu, die ja eine Möglichkeit wären, und eben auch ausschließt, dass man die Schuldenbremse leicht verändert.
Also eine schwierige Situation für die künftige Bundesregierung. Dennoch, wir haben es ja auch an den Zahlen von Stefan Kriebel-Beutin gehört, sicherlich Handlungsbedarf. Alexander Krivolutzki, wir haben über das Bürgergeld gesprochen, das aus Sicht des Ökonomen wie denn geformt sein müsste.
Ja, das ist natürlich eine Frage, bei der dann viele Ökonomen sofort sagen würden, gut, wir haben ja Hartz IV, hat ja deswegen diese starke Leistungskomponente gehabt, um eben Anreize zu schaffen, dass man wieder in die Arbeit geht, sozusagen dieses Fordern und Fördern. Das war ja sozusagen der Hintergrund da. Und wie ja nun viele neuere Studien zeigen, war das gar nicht der größte Effekt, der dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland so stark gesunken ist, sondern der größere Effekt war, dass viele Arbeitssuchende viel eher mit einer Arbeit zufrieden waren und sie normalerweise viel länger gesucht hätten. Das war der stärkere Effekt da. Das heißt, man kann durchaus auch darüber nachdenken, eben diese starke Leistungskomponente und diesen starken Druck, der da auch damit dazukommt, da wahrscheinlich wieder rauszunehmen aus dem Paket und in dem Bürgergeld.
Wir sprechen weiter über die Frage, die Inflation und ihre Folgen, wenn das Geld kaum zum Leben reicht. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie anrufen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen, Volker Fintermer. Wir haben über das Bürgergeld gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass es möglicherweise einen Inflationsausgleich geben müsste, aber der vermutlich nicht kommen wird. Gibt es denn noch andere Ideen, irgendwie über diesen Winter Hilfen zu geben?
Nein, tatsächlich nicht wirklich. Also bislang gehen ja nur die politischen Forderungen im Raum, wie ich sie vorhin von Markus Söder, vom CSU-Ministerpräsidenten formuliert habe. Also beispielsweise eine Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin oder auch gedeckelte Industriestrompreise. All das bedeutet ja im Moment, dass wir in so einer Zwischenphase sind, wo auch in der Politik niemand so richtig ansprechbar ist, weil es eben auch noch keine neue Regierung gibt. Das sähe anders aus. Hätten wir diese neue Koalition schon, dann hätte man tatsächlich schon einen Ansprechpartner, an den man das alles richten könnte. Und im Moment verläuft sich das noch so ein wenig im luftleeren Raum. Auch den künftigen oder potenziellen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hat man lange nicht mehr dazu gehört. Insofern muss man schlicht abwarten, wann und wie sich diese neue Regierung bildet und welche Antworten sie dann geneigt ist, in kürzester Zeit zu geben.
Wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen, das Thema in der Agenda. Sie können sich noch beteiligen, 00800 446 4464. Wir diskutieren weiter nach den Nachrichten. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiterhin mit Petra Enzminger am Mikrofon. Wir sprechen heute über die Inflation und ihre Folgen, wenn das Geld kaum zum Leben reicht. 00800 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 446 4464. Und ich wiederhole die Nummer noch einmal. 00800 446 4464. Wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen, darüber sprechen wir. Und ich habe mit einer Hörerin vor der Sendung Kontakt aufgenommen, die sich in einer früheren Sendung schon einmal gemeldet hatte. Da haben wir über Einsamkeit in der Pandemie gesprochen. Ganz anderes Thema eigentlich. Aber sie hat uns damals geschildert, wie die Pandemie Menschen trifft, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Wir haben den Kontakt ein bisschen gehalten. Sie ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Enzminger, und an die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie sind auf die Grundsicherung angewiesen und erleben die steigenden Preise gerade wie?
Ja, also Ihr Gesprächspartner von der Caritas hat es auch schon gesagt, dass bereits vor Beginn der Corona-Pandemie es sehr, sehr schwer war und immer noch ist, mit dem sogenannten Regelsatz über den Monat zu kommen. Und jetzt natürlich im Zuge von steigenden Lebenshaltungskosten, sei es Strom, sei es aber auch die letzten Jahre Lebensmittel und so weiter. Ich erinnere nur an den Dürresommer, ist es noch knapper. Das heißt Verzicht, Verzicht, Verzicht. Und im 17. Jahr Hartz IV. Das bedeutet, wenn zum Beispiel unvorhergesehene Kosten kommen, wie zum Beispiel wenn ein Haushaltsgerät wie eine Waschmaschine oder Kühlschrank kaputt geht, gibt es keinen Cent an Unterstützung.
Das heißt, wenn ein Küchengerät, ein wichtiges Utensil wie eine Waschmaschine kaputt ist, dann können Sie nicht auf Erspartes zurückgreifen. Ich traue mich das kaum zu fragen im Moment, angesichts auch eben der jetzt relativ hohen Energie-, Stromkosten, Lebensmittel, die angezogen haben. Wie kommen Sie über die Runden?
Ja, also ich musste auch, was wurde am Anfang ja auch angesprochen, zur Schuldenberatung. Das heißt, ich hänge im Dispo. Und musste auch einen Dispo-Erhöhungskreditantrag stellen. Der wurde einmal bewilligt, aber dann wiederum nicht. Und ich gehe schlafen und wache auf mit Sorgen, die mich psychisch krank gemacht haben, weil ich nicht weiß, in dem Elend, wie ich finanziell über die Runden komme. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, die vielleicht versuchen, sich irgendwo was zu borgen. Oder ich habe eine Ausnahme bekommen. So ein Stiftungsgeldantrag ist aber keine Regel beim Wohlfahrtsverband. Sonst hätte ich mich mittellos melden müssen und hätte ein Darlehen beantragen müssen, wo mir jeweils im November und Dezember jeweils 40 Euro wieder genommen worden wären. Also dann wäre ich bei 406 Euro. Die Miete wird vollständig übernommen, aber die 446 Euro, Sie sagten es, für einen Monat müssen, und das tun sie nicht, reichen für alle Dinge, die im täglichen Leben inklusive Fixkosten anfallen. Und das tut es einfach nicht. Es wurde in dem 17 Hartz IV mitnichten so angehoben, wie die Lebenshaltungskosten in den letzten 17 Jahren gestiegen sind. Es ist einfach ein menschenunwürdiges, in Anführungszeichen, Auskommen. Und es ist einfach ein Elend. Und ich hätte mir das in Deutschland, ach so reichen Deutschland, niemals hätte träumen lassen können.
Wenn Sie das schildern, was Sie jetzt schon erleben, wie blicken Sie dann in die kommenden Wochen?
Ich habe keine Perspektive. Und das hat mich, also das macht mich krank, ne?
Eine neue Regierung bildet sich gerade in Berlin. Wir haben hier in der Runde schon versucht, mal zu gucken, was könnte da kommen. Mit welchen Erwartungen schauen Sie auf die Regierungsbildung?
Also ich bin politisch sehr interessiert und auch gebildet. Ich höre viel Deutschlandfunk und ich lese viel. Ich muss allerdings dazu sagen, also jetzt die letzten Jahre, nicht erst seit gestern. Und ich muss dazu sagen, dass ich mittlerweile auch die Hoffnung aufgegeben habe. Also ich bin beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Viele, viele Deutsche sind bis heute noch dagegen. Ich finde aber, dass wir das brauchen. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband hat es ja ausgerechnet, man bräuchte, um die Menschenwürde aufrechtzuerhalten, Grundgesetz Artikel 1, mindestens für einen bedürftigen Erwachsenen 200 Euro im Monat mehr. Insofern habe ich keine Hoffnung mehr. Keine Perspektive und ich wundere mich, dass in unserer Bevölkerung bis auf die vielen Wohlfahrtsverbände und Ehrenamtlichen kaum jemand aufsteht und dass die Menschen, die sich dafür schämen, dass sie wenig Geld haben, im Hintergrund bleiben.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, also ich glaube, dass und das ist gar nicht böse gemeint. Ich glaube, dass die Deutschen aufgrund von ihrer preußischen Herkunft sehr reserviert sind und auch wenig über Scham gesprochen wird, anders als in dem französischen Volk, die ja sehr schnell dabei sind zu streiken und auf die Straße zu gehen, auf die Barrikaden. Und ich glaube, dass es auch ein sehr unangenehmes Thema ist. Die SPD war ja schon mehreren, auch als Koalitionspartner in mehreren Legislaturperioden in der Bundesregierung und ich glaube, dass sie sich selber dafür schämt, was Herr Schröder verzapft hat damals und die Menschen, die es selber betrifft, schämen sich auch dafür und es würde ja auch da einhergehen mit einer Fehlerkultur, die ich in der deutschen Bundesregierung seit Jahrzehnten vermisse.
Und ich danke Ihnen, dass Sie dieses Schamgefühl zumindest überwunden haben oder uns ausführlich geschildert haben, wie es Ihnen gerade geht, auch mit eben der Grundsicherung, die vorne und hinten nicht reicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dennoch den Schlaf finden, den Sie sicherlich sich verdient haben und danke Ihnen, dass Sie sich beteiligt haben hier an unserer Sendung.
Ja, ich danke Ihnen sehr nochmal für die Einladung und alles Gute. Tschüss.
Ihnen auch alles Gute. Und wir haben es gehört, also die Grundsicherung, die reicht schon nicht. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben und uns angerufen haben und geschildert haben, dass sie kurz über der Grundsicherung liegen. Eine Hörerin, die alleinstehende Rentnerin ist, 36 Jahre eingezahlt hat, 50 Euro über dem Grundsicherungssatz liegt und dadurch eben alle Vorteile für sie nicht in Frage kommen, die man als Grundsicherungsbezieher hat. Sie muss Miete, GEZ, Krankenhausaufenthalt, Zahnersatz, Energiekosten, Fahrkarte, alles selbst zahlen und bekommt keine Ermäßigung. Sie hat kein Auto, verreist nicht, hat Angst davor, ins Krankenhaus zu müssen oder Zahnersatz zu brauchen. Am Ende des Monats ist nichts mehr übrig oder sie ist im Minus. Das hat uns eine Hörerin geschrieben, die Rentnerin ist. Und eine weitere Hörerin hat uns geschrieben, Doris Hay, schon wieder geht es nur um Hartz-IV-Empfänger. Was sie ärgert, ist, dass Kleinrentner schlechter gestellt sind als Hartz-IV-Empfänger. Sie muss die Heizkosten selber bezahlen und alle 3 Jahre eine Mieterhöhung von 20%. Das stört die Hartz-IV-Empfänger nicht. Das zahlt ja der Staat. Wir wollen ja hier keine Konkurrenzdiskussion eröffnen. Ich glaube, sicher ist, dass es eine Menge Menschen gibt, denen das Geld nicht reicht, dass sie im Monat monatlich zum Leben haben. Stefan Kriebel-Beutin, ich möchte Sie da auch noch mal mit ins Boot holen von der Caritas. Sie leiten die Abteilung Fachdienste für besondere Lebenslagen in Frankfurt am Main und haben gehört, was unsere Hörerin schreiben und uns die Hörerin auch geschildert hat. Wir gucken zu wenig auf diese Gruppe, hat die Hörerin aus Berlin ja auch gesagt. Sie weiß nicht genau, woran das liegt, dass wir dieses Thema so schambehaftet besprechen. Aber ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen, dass die Menschen ein großes Schamgefühl haben, nicht gerne über Armut geredet wird in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bisher den monetären Aspekt von niedrigem Einkommen und von Armut beleuchtet. Aber wie ein Reißverschlusssystem muss man natürlich auch die Frage der sozialen Teilhabe damit verbinden. Das heißt, die Hörerin hat es ja auch schon gesagt, es führt zu Absonderungen, zu Rückzug. Und das ist auch weiterhin ein wichtiger Aspekt und den nehmen wir auch wahr, eben diese Möglichkeiten zu schaffen über Beratungen, über Begegnungen, über das, was man soziale Infrastruktur nennt, eben auch hier diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. In der Öffentlichkeit wird oft, wenn wir uns mal so bestimmte TV-Formate angucken oder auch Aussagen von Politikern sehen, so ein bestimmtes Bild von Menschen vermittelt, die, ich spreche jetzt nicht nur von den Grundsicherungsempfängern, sondern auch die wirklich ein niedriges Einkommen haben und jeden Tag sich überlegen müssen, wie komme ich über die Runde. Das ist ein Bild, das trifft nicht mit dem überein, das wir in unseren Beratungsstellen und in unseren Begegnungen und sonstigen Angeboten sehen, die sehr interessiert sind, die auch hinsichtlich was Arbeit und Bildung versuchen, alles zu tun, insbesondere für ihre Kinder aus diesem System raus.
Und Sie haben es auch gesagt, es sind ja nicht nur diejenigen, die Grundsicherung beziehen, nein, sondern oftmals diejenigen, die kurz darüber liegen. Da hat auch noch mal eine Hörerin darauf hingewiesen, dass Rentner am stärksten ihrer Meinung nach von der Inflation betroffen sind, weil sie eben keine staatlich finanzielle Unterstützung bekommen. Und auch da der Hinweis, sie sagt, Ältere setzen sich kaum für ihre Rechte ein. Daher gibt es auch kaum Veränderungen. Ich habe vor längerer Zeit mal eine Sendung gemacht, da ging es um Energiearmut. Da sagte mir auch jemand von der Verbraucherzentrale, es sind ganz besonders die Älteren, also wirklich die Älteren im Sinne von über 70-Jährigen, 80-Jährigen, die da nichts sagen, die dann da in ihrer Wohnung sitzen, keinen Strom mehr haben, die Kerze anmachen und sich nicht trauen, sich Hilfe zu holen. Woher kommt das? Was würden Sie sagen?
Ja, das sind die Schamgefühle und vor allen Dingen, wenn man ein Leben lang erwerbstätig war und hat dann in die Systeme eingezahlt und kann davon nicht leben und will diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Es liegt sicherlich auch an bestimmten Informationen oder auch an Fragestellungen, welche Ansprüche denn bestehen. Ich will jetzt mal überleiten auch zu dem Bereich, der oberhalb der Grundsicherung liegt und den man als einkommensschwach oder einkommensarm bezeichnen würde. Hier gibt es auch einige sogenannten vorgeschalteten Maßnahmen, die auch in der Vergangenheit die Bundesregierung in Kraft gesetzt hat, also über Wohngeld, Kindergeldzuschlag, Teilhabe, sonstige Beihilfen. Das besteht mittlerweile in einer ziemlichen Unübersichtlichkeit und unsere Kolleginnen in den allgemeinen Beratungsstellen berichten mir dann, dass sie mehr als die Hälfte der Zeit aufbringen müssen, überhaupt zu informieren, wie man denn an diese Leistungen kommt. Und das ist auch mit Blick auf Politik und Bundesregierung eine der Forderungen, hier diese Leistungen zu bündeln, um auch eben dieses System vor der Grundsicherung neben dem Mindestlohn und natürlich auch neben der ersten Notwendigkeit eine Integration in Arbeit, ich spreche von Bildung, von Qualifizierung, aber auch von Beschäftigungsmaßnahmen herzustellen, dass eben ein Auskommen mit dem Einkommen möglich ist.
Volker Fintamer, die Politik ist gefragt an vielen Stellen. Wenn Sie das nochmal hören, was wir auch gerade geschildert bekommen haben, würden Sie sagen, naja, möglicherweise geht dann doch mal langsam ein Ruck durch die Politik. Die Hörerin hat es gesagt, da passiert ja über Jahrzehnte eigentlich nicht wirklich was. Wir haben eine neue Koalition. Wie groß sind die Hoffnungen, dass da ein bisschen mehr auf diejenigen geguckt wird, die eben tatsächlich zu wenig eigentlich haben, um Teilhabe auch zu haben?
Naja, diese neue Koalition hat sich ja gerade mit der Erhöhung des Mindestlohns tatsächlich einen Ruck auf die Fahnen geschrieben. Der soll ja deutlich angehoben werden von 9,60 Euro auf 12 Euro, um eben Altersarmut zu erreichen und genau diese Grenzbereiche zu erreichen. Also Menschen, die von ihrer eigenen Arbeit leben, die nicht auf Hartz IV und die staatlichen Zuschussregelungen angewiesen sind, die aber auch viel Scham haben, Wohngeld oder auch diese ganzen Teilhaberegelungen für sich in Anspruch zu nehmen, weil sie denken, ich will ja von meinem eigenen Gehalt, von meinem eigenen Geld leben. Und gerade diese Menschen in diesen Grenzbereichen, da schaut Politik im Regelfall dann doch zu wenig hin, weil wir immer um die Vorsorge und Absicherungssysteme kümmern, aber nicht um diese Teil von Menschen, die eben tatsächlich von ihrem bescheidenen Einkommen leben müssen. Und wenn es jetzt heißt, dass von der Erhöhung des Mindestlohns mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland profitieren würden, dann bedeutet das ja schon, dass das ein erheblicher Anteil in der Bevölkerung ist, weil ja auch dazu kommt, dass Deutschland das Land ist mit den meisten Niedriglohnempfängern in ganz Europa. Da hat sich also in den letzten Jahren trotz des Beschäftigungsbooms nicht viel getan. Da sind viele Aufstiegschancen, die nach wie vor noch erhofft, aber immer noch verpasst wurden. Und insofern ist das eine Debatte, die diese künftige Bundesregierung zumindest mit der Erhöhung des Mindestlohns angehen will, in der Hoffnung, dass sich dadurch die Situation für viele zumindest etwas verbessert.
Wenn das Geld kaum zum Leben reicht, darüber sprechen wir hier heute in der Agenda. Sie haben noch Zeit, uns anzurufen. 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen heute. Also viele E-Mails sind bei uns aufgelaufen. Unter anderem hat uns Jochen Haß geschrieben, der sich darauf bezieht, dass wir zu Beginn der Sendung auch noch mal recht ausführlich erklärt haben, woher eigentlich die Preissteigerungen auch kommen. Er ist sich nicht sicher, ob die finanzpolitischen Ausführungen helfen, wenn wir auf die Frage gucken, wenn das Geld kaum zum Leben reicht. Sie folgen quasi denen der Institute in Deutschland, also mit sie ist gemeint wir. Die Preissteigerung geht wieder zurück, die Mehrwertsteuersenkung war schuld und so weiter und so fort. Also da ist er nicht ganz einverstanden und dann natürlich der Hinweis, dass es auch anders kommen kann. Immer wieder, so schreibt ihr, werden die Geringverdiener, für die es Hilfen geben muss, herangezogen, obwohl man weiß, dass ein sehr viel größerer Teil der Bevölkerung schon vorher knapp dran war und sich jetzt fragt, wie es überhaupt weitergeht. Und er schlägt konkret vor, erst einmal einfach Rechenmodelle als Planungsinstrument für Haushalte bis hin zu mittleren Einkommen zu entwickeln und so den Menschen erstmal in der Vorschau zu helfen. Auf dieser Basis könnte man dann diskutieren, was auf Einzelne bezüglich der Lebenshaltung wie Mieten, Energiekosten und so weiter zukommt. Ein anderer Hörer schreibt uns, Rolf Orban, es wird immer beschwichtigend darauf hingewiesen, dass die Preissteigerungskurve wieder abflacht. Das aber heißt nicht, dass die Preise wieder sinken, so sein Hinweis. Konkret, wenn jetzt 1,50 € für einen Liter Diesel bezahlt wird, dann bleibt das wohl auch. Das würde ich weitergeben an Alexander Krivolutzki. Sie haben ja gesagt, die Inflation wird sich abschwächen im kommenden Jahr, im Laufe des kommenden Jahres, aber die Preise, bleiben die oben?
Ja, das sind zwei sehr schöne Zuschriften, die Sie da bekommen haben von den HörerInnen.
Die sich auch, glaube ich, auf Ihre Ausführungen bezogen haben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist natürlich vollkommen richtig. Also wenn ich sage, die Inflation wird sich abschwächen, dann schwächt sich damit das Preiswachstum ab. Das bedeutet nicht, dass die Preise sich wieder senken werden, sondern wenn wir eine Inflation von 2% haben, dann ist es weniger als die Inflation, die wir jetzt haben, von 4%. Aber selbstverständlich haben wir immer noch ein Preiswachstum. Das ist halt aber, wie gesagt, auch gewollt so von der Europäischen Zentralbank, eben um eine Deflationsgefahr zu vermeiden. Dann ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen, warum ist es denn gar nicht so kritisch? Also ist es denn gar nicht so kritisch, eben weil wir schon davon ausgehen, dass sich ja die Löhne auch anpassen werden, mindestens um 2 bis 3% höhere Lohnabschlüsse werden wir schon sehen in Deutschland, sodass dann sozusagen die Preise, die jetzt angestiegen sind, dann auch wieder mit dem Lohn abgefedert werden. Des Weiteren, das war ja auch ganz wichtig hier, dass die Rentnerin geschrieben hat, die Renten werden in Deutschland ja um 5% im nächsten Jahr steigen. Also auch da haben sie dann ja sozusagen einen Anstieg im Einkommen, das mit dem sie dann ja die höheren Ausgaben bestreiten werden können. Das trifft natürlich, und da hat ja die Hörerin, die hier angerufen hat, das betrifft natürlich nicht sofort die Hartz-IV-EmpfängerInnen. Insofern ist es da natürlich wirklich wichtig, dass auch darauf geguckt wird, dass die Werte dann entsprechend angepasst werden mit den höheren Inflationsraten, die es in diesem Jahr gab.
Eine Ausnahme war dann tatsächlich auch die Corona-Krise im vergangenen Jahr. Die hat ja beispielsweise bei den Energiepreisen oder bei den Spritpreisen dazu geführt, dass wir verglichen mit dem Jahr vor der Krise deutlich gesunkene Energiepreise oder Benzinpreise hatten. Ja. Da ist natürlich auch ein optisches Moment drin. Weil die ganze Weltwirtschaft zurückgegangen ist, sind die Energiepreise in den Keller gegangen. Und wenn die jetzt natürlich wieder deutlich anziehen auf das Vorkrisenniveau, dann erscheint das uns natürlich als eine erhebliche Preissteigerung. Dabei wird nur das Niveau erreicht, das wir vor 2020 schon einmal hatten.
Das ist vollkommen richtig. Auch schön, was Sie hier gesagt haben. Also wie gesagt, wir haben diesen Anstieg auf Vorkrisenniveau. Trotzdem hat der derzeitige Anstieg der Energiepreise auch eine Komponente, die aus einer erhöhten weltweiten Nachfrage kommt. Sodass, und wie gesagt, auch das, was ich geschildert habe, dass eben nicht, dass gerade nicht mit Kohle aufgefangen werden kann, um zu heizen, aufgrund der hohen der Preise für CO2-Emissionen. Deswegen haben wir hier schon noch eine Komponente, die wir so in den letzten paar Jahren nicht hatten. Aber der Hinweis, den Sie haben, der ist vollkommen richtig. Und ich würde, wenn ich dürfte, vielleicht auf einen positiven Effekt der Inflation hinweisen. Denn gerade reden wir ja sehr negativ über Inflation als Geißel der Menschheit. Und selbstverständlich ist Inflation auch gerade für viele Hörerinnen und Hörer hier auch negativ. Es kann aber auch eine positive Auswirkung haben, denn der Mitdiskutant von der Caritas hat ja auch sehr viel über Schuldnerberatung gesprochen. Und es ist so, dass Inflation dazu führt, dass die Schulden weniger wert werden. Das heißt, es wird einfacher, die zurückzuzahlen. Das ist deswegen so, weil der Wert der Schulden ja nominal gleich bleibt. Wenn man 1.000 Euro Schulden hat, dann sind die auch im nächsten Jahr sind es noch 1.000 Euro und im übernächsten Jahr sind es noch 1.000 Euro. Das Einkommen steigt aber, wird im nächsten Jahr steigen und wird auch im übernächsten Jahr steigen. Und deswegen führt die Inflation, die dann auch zu einem höheren Einkommen führt, dazu, dass man Schulden leichter abtragen kann. Und gerade viele Kleinstschulden, die jetzt aus Konsumkrediten oder die aus Handyverträgen resultieren, könnten deswegen leichter abgelöst werden. Insofern dann auch die Hartz-IV-Bezüge, die Renten und eben jetzt durch den Mindestlohn auch die geringeren Einkommen steigen.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich in die Runde holen möchte. Herr Seemann hat uns aus Hamburg angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Seemann.
Schönen guten Morgen. Gruß in die Runde. Ich bin vielleicht nicht der typische Hörer oder Teilnehmer.
Auch ob es den gibt, den typischen.
Vielfalt. Ich komme gut klar mit meinem Geld. Und ich bin grundgesichert. Als Ex-Journalist habe ich auch eine Mini-Rente nur. Und ich habe mein Leben schon vor Jahren auf ein niedriges Niveau eingerichtet. Ich habe mich daran gewöhnt. Es hat lange gedauert, aber ich habe mit 1.100 Euro im Monat mehr, als ich brauche, quasi. Es ist noch Spielraum da und kann mir alles leisten. Die Maßnahmen, die dahin geführt haben, ich habe mein Auto abgeschafft. In der Großstadt brauche ich kein Auto. Wir haben einen fantastischen öffentlichen Nahverkehr in Hamburg. Ich habe mit Hilfe auch meines Sohnes, der da sehr aktiv sich tummelt, Foodsharing Profits. Ich bekomme immer wieder von meinem Sohn, das kann ich nur empfehlen, das hilft nämlich auch die Vergeudung von Nahrungsmitteln zu bremsen, bei Foodsharing teilzunehmen.
Klären Sie vielleicht mit einem Satz auf, Foodsharing, kennt nicht
das
jeder.
Es sind immer mehr Geschäfte und Restaurants, die überschüssiges Essen anbieten über Internetplattformen und andere Menschen, die sich da einklinken und beim Bäcker oder beim Gemüsehändler abends die Sachen, die der sonst wegfeuern würde, abzuholen und im Freundeskreis zu verteilen oder selber zu nutzen. Das ist eine Bewegung, die immer mehr zunimmt. Da kann man sich auch ehrenamtlich beteiligen und helfen. Dann, man muss nicht immer alles neu kaufen. Man kann sein Konsumverhalten anpassen, ändern. Man kann auch mal sich über den eigenen Schatten springen und gebrauchte Klamotten tragen. Warum denn nicht, bitte, Secondhand? Oder auf einem Basar mal sich eindecken mit Klamotten. Man kann reparieren statt neu kaufen. Man kann im Freundes- und Bekanntenkreis rumfragen, wenn es einen Bedarf gibt, wenn die Waschmaschine oder ähnliches kaputt ist. Ganz oft trennen sich Leute von einem Gegenstand, schmeißen ihn, bringen ihn sonst zum Recyclinghof, schmeißen ihn weg und er ist aber noch funktionsfähig. Viel zu oft wird heute Gebrauchstaugliches Funktionales ausgetauscht gegen neues Funktionales.
Herr Seemann, mit Blick auf die Uhr, das sind ja sehr eindringliche Beispiele, die Sie da auch bringen, aber es bedeutet natürlich auch, dass Sie sich kümmern müssen. Das heißt, da ist eine große Eigeninitiative Ihrerseits, dass Sie über die Runden kommen. Wir haben über Preissteigerungen gesprochen, gerade im Energiesektor, auch mit Blick auf den bevorstehenden Winter. Haben Sie da noch Spiel?
Ich habe im letzten Jahr Heizkosten zurückbezahlt bekommen. Ich habe mir einfach mal einen Pullover mehr angezogen abends.
Also sehr sparsam. Ich danke Ihnen, dass Sie das in unsere Runde auch mit eingebracht haben. Natürlich sind Sie ein Großstädter. In Hamburg gibt es den ÖPNV, gibt es Angebote wie Foodsharing, gibt es die Möglichkeit, auch Secondhand zu kaufen. Stefan Kriebel-Beutin, Sie leben in Frankfurt, arbeiten in Frankfurt bei der Caritas. Das ist natürlich einerseits ist die Großstadt teuer, andererseits bietet sie natürlich Möglichkeiten, auch nicht für jeden möglich, ne? Sich so sparend eben auch durch sein Leben zu bewegen.
Ja, aber was eben geschildert wurde und was auch feststellbar ist bei der Mehrzahl der Menschen, die davon betroffen sind, dass sie natürlich eigeninitiativ werden. Also dieses Bild, dass jemand in seiner beheizten Wohnung sitzt und wartet, bis er das Geld bekommt und dann passiv bleibt, das ist so nicht. Das sind nicht unsere Erfahrungswerte. Und wir haben ja auch viel mit Ehrenamtlichen zu tun. Und während der Corona-Krise sind auch Menschen zu uns gekommen, die in Kurzarbeit waren und die in der Schuldnerberatung dann mitgeholfen haben und in anderen Stellen mitberaten haben in der Essensausgaben. Und deren Bild von dem Personenkreis hat sich gewandelt, die dann gesagt haben, naja, das sind ja Menschen, die nehmen ihr Leben in die Hand, aber scheitern dann halt immer wieder auch an bestimmten Grenzen, weil eben der Einstieg in Arbeit doch nicht so leicht ist und weil Kinder bei Alleinerziehenden immer noch ein Faktor von Armutsrisiken sind und. Also genau das ist es.
Ja, und da hört man auch wieder raus.
Die Initiativen sind da, die müssen unterstützt werden. Und ich sagte noch, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch notwendig, ein entsprechendes Einkommen zu sichern. Wir haben über die Instrumente gesprochen.
Herr Kriebel-Beutin, leider muss ich Sie unterbrechen, weil die Sendung geht zu Ende, wenn das Geld kaum zum Leben reicht, die Inflation und ihre Folgen. Aber Sie haben uns ja viel geschildert hier, wie es den Menschen in Deutschland auch geht. Danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben und ich verweise noch auf nachfolgende Sendungen. Gleich geht es hier weiter mit Umwelt- und Verbraucherthemen. Ich bin Petra Ensminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.